herzlich willkommen zur 93. Folge des Buwegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Alexander Müller und schön, dass du heute wieder dabei bist. Mit mir im Studio ist heute ein Mann, den man im Waldhof-Kosmos eigentlich überhaupt nicht vorstellen muss, weil ihn wirklich jeder kennt. Hallo Martin Willig.
Hallo.
Martin, du hast viele, viele Jahre für das Fanprojekt beim SVW gearbeitet, hast nebenbei Bücher über den SV Waldhof geschrieben, bist wahrscheinlich der größte Spezialist für die Waldhof-Historie, den man so weit und breit finden kann, und hast dich im vergangenen Jahr vom Fanprojekt in die Rente verabschiedet. Und wie sieht es aus? Hockst du jetzt nur noch auf dem Sofa oder wie muss ich mir das vorstellen, Martin Willig als Rentner?
Dazu bin ich zu unruhig, um dann alleine zu Hause rumsitzen zu können. Das mit der Rente war eigentlich eher ein Wunsch von mir. Ich könnte in die Rente gehen, aber da hat mir dann der Staat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Man kann erst mit 64 frühestens Rentner werden, aber es hatte dann auch gesundheitliche Gründe aufzuhören und 15 Jahre waren ja auch eine gute Zeit. Also man sieht mich im Moment wieder voll in Arbeit. Ich bin also im Moment Quartierarbeiter auf dem Waldhöfer Osten, da wo auch die Barackler eigentlich herkommen, und da arbeite ich jetzt für die Stadt Mannheim und habe nebenbei jetzt noch das Vergnügen, als pädagogischer Leiter des Nachwuchsleistungszentrums tätig zu sein.
Quartierarbeiter heißt, was machst du da? Ist es Sozialarbeit im Viertel oder?
So kann man sich's vorstellen.
Ja, dann kommen wir mal zum Sportlichen. Wir nehmen am Montag auf, am Sonntagabend gab es das Spiel gegen Wien Wiesbaden, ist 2:2 ausgegangen. Terence Boyd hat erst in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielt. Du warst im Stadion, das Gelbe vom Ei war es nicht.
Nein, die Stimmung war natürlich wieder mal hervorragend. Ich darf hier mit meiner Dauerkarte auch im Fanblock stehen. Und da kann man schon sagen, Boyd scheint so etwas wie die Lebensversicherung des SV Waldhof zu sein. Den kann man entweder nachts wecken oder aus einem Fieberpalast holen. Und trotzdem macht er aus allen möglichen Lagen ein Tor.
Gerade aus dem Mittelfeld, das ist ja eine Problematik, die sich jetzt auch schon durch die ganze Saison zieht, kommt ein bisschen wenig, wenn man sich das Spiel anguckt. Man hatte auch den Eindruck, dass nach 4 Spielen zu 0 von den letzten 5 der alte Schlendrian in der Defensive so ein bisschen zurück war. Also sie haben sich gleich am Anfang, 7. Minute, hat Wien Wiesbaden Ecke flach ausgeführt. Das war ja wohl eine einstudierte Variante, da haben sie nicht aufgepasst. 1-0 für Wien, und das 2-1 war dann halt ein Fehler von Matriciani, der in der Vorwärtsbewegung halt einen derben Fehlpass spielt.
Und eine unglückliche Aktion von Bartels, der den Ball vielleicht im kurzen Eck noch hier haben können. Aber der Fehler von Matriciani ist natürlich, kann man nicht ausgleichen. Ja.
Glaubst du, dass die Stabilität, die sie jetzt gefunden hatten in der Abwehr, dass das schon wieder ein bisschen wankt?
Glaube ich nicht, weil ich denke, das hat tatsächlich was mit Tagesform zu tun. Und an dem Abend waren sie eben trotz Flutlichtspiel nicht so fit wie vielleicht in den letzten konzentrierten Auftritten. Es waren einige Spieler dabei, die nicht das abgerufen haben, was man in den letzten Wochen gesehen hat. Und ich hoffe, dass es tatsächlich nur jetzt ein Spieltag war und sie dann in den Münchner Wochen vielleicht stabiler werden wieder.
Der große Mann des Abends war ja Terence Boyd durch sein Tor. Du hast es eben schon gesagt, in der Nachspielzeit. Da gibt es ja eine sehr kuriose Vorgeschichte, kann man sagen. Er war die ganze Woche flachgelegen mit einem Infekt zu Hause. Er hat gesagt, es hat ihn echt übel erwischt. Es sah eigentlich so aus, noch am Sonntagvormittag anschwitzen. Hat er gesagt, Trainer, also setz mich vielleicht auf die Bank, aber ich kann eigentlich nicht spielen, mir geht's zu schlecht. Es war auch die Rede davon, dass er Fieber und Schüttelfrost hatte. Wenn du der Hausarzt von Terence Boyd wärst, hättest du ihm geraten, in dem Spiel aufzulaufen?
Auf gar keinen Fall. Ich meine, nun bin ich aber Waldhof-Fan und bin froh, dass er es trotzdem gemacht hat. Und heute gibt es ja so viele Mittel, um einen selbst kranken Menschen noch halbwegs stabil auf den Platz zu stellen. Und wenn man weiß, Terence Boyd, also meine Freunde, die neben mir im Stadion stehen, die sagen, der Mann ist einfach eine Maschine. Allein wenn er da steht, die Gegner haben so viel Ehrfurcht, also von daher. Aber ich wollte auch nicht in der Rolle seiner Familie stecken oder in der Haut der Familie stecken. Die waren bestimmt auch nicht amüsiert darüber.
Ja, seine Frau hat ja gesagt, dass es Ärger gibt zu Hause. Sie hat gesagt, wenn du im Kader bist, dann diskutieren wir nochmal darüber. Sind wir mal gespannt. Er ist jetzt am Montag gar nicht zum Training gekommen, bleibt jetzt auch erstmal im Bett, ist auch vernünftig, auskurieren fürs nächste Wochenende, dass er dann wieder fit ist. Du hast es eben schon so ein bisschen angerissen, Terence Boyd in seiner aktuellen Form und auch in der aktuellen Verfassung vom SV Waldhof ist doch de facto unersetzbar. Ich meine, Kennedy Okpala hat zwar gespielt, hat ja auch seine Anlagen. Und Trainer Trajas hat hinterher auch gesagt, wenn du den als Spieler bringst, steht 1-0 für dich und die Räume tun sich auf, dann ist er genau der richtige Mann. Aber er wirkte so als Mittelstürmer gegen so eine massierte Wehner-Verteidigung dann ein bisschen verloren.
Gehemmt.
Gehemmt, ja. Es kamen auch nicht die richtigen Bälle. Er braucht ja dann flach in den Fuß oder in die Tiefe.
Aber du sagst es auch schon mit Wien Wiesbaden. Also wir reden viel über den Waldhof und wie schlecht oder nicht gut er gestern gewesen ist. Aber man muss auch die Qualität von Wien Wiesbaden anerkennen. Das war eine Truppe, die anders aufgetreten ist als Aue letzte Woche, obwohl auch die mehr Spielanteile hatten. Und die Mannschaft war spritzig und hat viel Engagement und Spirit auf den Platz gebracht und uns überrascht, weil sie hoch angelaufen sind und sehr gute Kombinationen hatten und jederzeit brandgefährlich waren.
Und vor allem, das hat Wiesbaden eigentlich immer, die haben immer eine körperlich starke Truppe. In der Innenverteidigung stehen meistens drei Ochsen und da musst du erstmal dran vorbeikommen. Und klar, da kann auch Palla natürlich auch körperlich mit seiner Statur nicht mithalten. Das ist dann schon logisch. Wenn wir mal ein Resümee ziehen wollen, dieser englischen Woche, wir haben schon angedeutet, das 2-2 gegen Wiesbaden war jetzt eher so eine mittelmäßige Leistung, aber insgesamt ist der Trend ja völlig in Ordnung. Zweite englische Woche unter Drares, zum zweiten Mal 7 Punkte, da gibt's nichts zu meckern.
Genau, top und ungeschlagen, also das muss ich sagen. Also die Fans sind auch zufrieden, also das kann man so sagen, das hat man in den Gesichtern auch nach dem Spiel gesehen, da war man dann eher froh, dass es noch das 2-2 gab und alle gehen fröhlich nach Hause.
In der Tabelle war der Waldhof letzter, als Bernhard Drares den Job übernommen hat Mitte September. Jetzt sind sie 10. Die Bilanz ist ausgeglichen. 4 Siege, 4 Unentschieden und 4 Niederlagen. Was glaubst du, was steckt in dieser Mannschaft eigentlich drin? Viele sagen ja, wenn sie sich jetzt erstmal von unten fernhalten, das reicht ja erstmal. Aber kann man da vielleicht, wenn die mal auch fußballerisch noch ein bisschen besser ins Rollen kommen, auch vielleicht mal über mehr nachdenken?
Also es gibt Menschen oder Fans, die tatsächlich von mehr träumen. Aber da habe ich noch keinen gehört, der gesagt hat, mehr als 4. Platz ist drin. Ich selber würde mich am Anthony Loviso orientieren, der gesagt hat, im Platz 7 wären wir diese Runde gut aufgestellt. Vor der Saison, das war noch unter Antwerpen. Und dem würde ich mich anschließen wollen, wenn ich so einen Blick auf die Liga gebe, die ja brutal ausgeglichen ist, würde ich zum heutigen Stand sagen, Platz 7 wäre ich jetzt glücklich mit.
Platz 7 wäre ja auch, wenn man das mit der Vorsaison vergleicht, ziemlich ein herausragender Trend, weil wir wissen ja alle, Rückrunde der vergangenen Saison, da drohte der Abstieg und Marco Antwerpen hat ihn dann verhindert. Und dann gab es ja auch zu Beginn dieser Saison, wir kennen die Geschichte wieder, Turbulenzen, nach dem 5. Spieltag ist Marco Antwerpen entlassen worden. Dann ist Bernhard Drares zurückgekehrt und ich glaube, ich liege nicht falsch, wenn ich sage, du bist immer noch so ein bisschen so ein Fußballromantiker. Was war dein erster Gedanke, als du gehört hast, der Bernhard, der kommt zurück an den Alsenweg?
Ich war erstmal sehr zufrieden oder eigentlich auch begeistert, nicht nur weil Bernhard Drares, wie ich, Barackler des Jahres ist, vom Fanclub Doppelpass gewählt, sondern weil er zu der Situation jetzt genau der richtige Mann für den Waldhof war, denke ich. Antwerpen hat mit seiner Ansprache die Mannschaft nicht mehr erreicht. Drares ist eher so der familiäre Typ, der auch auf die Spieler mental besser eingehen kann und sie auch persönlich abholt. Und so dieses Väterliche, das hat den Spielern, glaube ich, zuletzt gefehlt. Und was für Qualitäten er hat, wissen wir ja spätestens seit dem Aufstieg. Und damals die unglückliche Vertragsauflösung bzw. Nichtverlängerung, da waren auch viele nicht begeistert. Also ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt war er genau der richtige Mann. Und das sieht man ja auch an den Ergebnissen.
Jetzt nur als Fußballtrainer auch oder auch von diesen weichen Faktoren. Du hast eben gesagt, er ist zum Barackler des Jahres gewählt worden, was ja so eine Auszeichnung für besondere Verdienste um den SV Waldhof ist. Ist es auch eine große Komponente bei der Person Drares, dass er eben genau hier hinzupassen scheint als Mensch?
Genau. Also er hat diesen Spagat zwischen Trainer und aber auch Fanverständnis sehr gut umgesetzt. Er wohnt hier nicht weit weg in Südhessen in Heppenheim, kennt, glaube ich, auch die Waldhof-DNA sehr genau in der Zeit, in der er hier Trainer auch war. Und er kommt zurück in sein Wohnzimmer. Also das ist echt erstaunlich, wie unproblematisch der Übergang war und da sind einige Knoten aufgegangen. Also ich glaube, er bringt auch genügend Engagement oder Herzwärme mit, um den Verein wieder Leben einzuhauchen.
Ich habe das Thema Fußballromantik angesprochen. Der einzige Spieler, der aus der alten Aufstiegsmannschaft von 2019 noch beim SV Waldhof spielt, ist Marcel Segert. Es ist ja schon so, vor allem auch in der dritten Liga, es gibt eine große Hire-and-Fire-Mentalität immer im Sommer. Im großen Fußball, wenn man guckt, Jürgen Klopp, der Volksheld, geht zu Red Bull. Ist die Fußballromantik eigentlich vorbei oder gibt es da noch irgendwie kleine Pflänzchen, an denen man sich aufrichten kann, wo es noch ein bisschen Fußballromantik gibt?
Ja, also wenn ich den Drares jetzt als Beispiel nehme, ist das schon noch ein bisschen Fußballromantik. Ich hoffe, wir können sie noch eine ganze Weile erhalten. Aber sonst sehe ich es leider auch so, dass gerade Menschen wie Klopp, die dann zu einem Dosenverein wechseln oder andere Personen, es war ja zunächst mit dem Eberl in München dann auch das Gleiche, der war ja auch vorher noch dort. Ich glaube, da müssen wir uns dann tatsächlich ein bisschen von der Romantik verabschieden. Fußball ist heute ein knallhartes Geschäft, wo sogar Wettanbieter Werbung machen. Da ist der Fußball aus dem Ruder geraten.
Hat der SV Waldhof so im Rückblick, du hast schon angesprochen, 2020 hat Bernhard Drares den Verein verlassen. Hat der SV Waldhof nur so eine Gelegenheit verpasst, hier sowas zu installieren, so eine Ära zu prägen, wie es zum Beispiel Christian Streich in Freiburg gemacht hat? Also dass jemand über viele lange Jahre Aufbauarbeit leistet und praktisch mit dem Verein so verschmelzt?
Jetzt muss man ja wissen, dass der Bernhard schon 59 Jahre alt ist. Also ob der mit 70 da noch Trainer bei uns wäre, lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Und Christian Streich, das ist halt schon eine Hausnummer, wie Volker Finke auch. Da hat der SC Freiburg schon einiges vorgelegt. Das sehe ich jetzt nicht. Er tut uns im Moment gut und ich glaube, über mehr sollte man im Moment nicht nachdenken. Fußball ist leider ein Ergebnissport und ich hoffe, wir können ihn noch eine ganze Weile bei uns halten und auch erfolgreich halten.
Ja, du warst viele Jahre ja auch nah dran an der aktiven Fanszene, im Fanprojekt logischerweise, sagt der Name ja schon. Wenn man so zurückblickt auf die Drittliga-Jahre, es gab größere Probleme, Dissonanzen mit Markus Komp, um das mal zurückhaltend zu formulieren, mit dem damaligen Geschäftsführer. Jetzt ist seit geraumer Zeit Jennifer Schäfer Geschäftsführerin. Wie nimmst du das wahr? Hat sich das Verhältnis entspannt?
Das hat sich in jedem Fall entspannt. Der Markus war ja zuletzt eher ein Phantom, weil er ja eigentlich auch gar nicht mehr präsent war. In der Geschäftsstelle hat viel von zu Hause aus gearbeitet. Und wir als Fanprojekt hatten eigentlich immer versucht, ein neutrales Verhältnis aufzubauen. Ist klar, wir müssen ja auch eine gute Ebene mit dem Verein haben. Aber das kann man eigentlich jetzt mit Jennifer Schäfer nicht vergleichen, da die Jennifer ja auch vorher schon da war, Geschäftsstellenleiterin gewesen ist. Und wir immer einen hervorragenden Austausch hatten. Also wenn Anfragen waren, haben wir auch sofort wieder Rückmeldungen bekommen. Und auch jetzt in meiner neuen Position ist ja auch Jennifer Schäfer mehr oder weniger meine Chefin. Im Nachwuchsleistungszentrum oder darüber hinaus muss ich auch feststellen, ähnliches wie es für Bernhard Rares gilt, der Verein ist wieder familiärer geworden.
Okay, wenn du das Nachwuchsleistungszentrum ansprichst, NLZ, auch das war ja ein großes Politikum, weil es da ja auch um die Finanzierung ging eine lange Zeit. Wie nimmst du da die Fortschritte wahr? Wird es bald ein offizielles NLZ geben beim SV Waldhof?
Davon bin ich ziemlich überzeugt. Also es soll ab 1.1. losgehen. Ich mache dort eine Aufbruchstimmung wahr. Man muss jetzt natürlich dazu sagen, ich bin jetzt seit 1.8. da. Ich bin da also noch ein Frischling. Aber die bisherigen oder dort arbeitenden Protagonistinnen leisten da super Arbeit. Um Kai Hertling, aber auch vor allen Dingen Matthias Findeisen, der Kopf im Nachwuchsleistungszentrum ist, ohne den quasi dort nichts gehen würde, behaupte ich jetzt einfach mal so. Und ich bin eher so im Moment in der Beobachtenrolle, muss dort auch mal gucken, da müssen Konzepte und so weiter geschrieben werden. Aber du hast es mit der Finanzierung angesprochen. Ich glaube, da sind wir noch auf einem schwierigen Weg, auch der GmbH klarzumachen, dass dieses Nachwuchsleistungszentrum gefördert werden muss. Da reicht nicht eine einfache Finanzspritze, sondern das muss irgendwie dauerhaft betrieben werden. Und da sollte man gucken, dass die Unterstützung nicht zu gering ist. Denn ich glaube, das ist die Basis, auf der Waldhof aufbauen wird, auch in den nächsten Jahren. Und der Start ist jetzt sehr gut gelungen, seit wir die Bube-Fabrik sind. Und jetzt muss da einfach im Anfang halt investiert werden. Und das muss in die Köpfe kommen der führenden Personen.
Zumal man ja auch sagen muss, wenn man zum Beispiel nach Unterhaching guckt, den nächsten Waldhof-Gegner, das kann sich ja auf Sicht auch richtig lohnen.
Natürlich.
Wenn man dann ein, zwei Top-Talente rausbringt, die dann für viel Geld irgendwann wechseln, dann ist es ja eher ein Plusgeschäft als ein Minusgeschäft.
Genau. Also das sollte auf jeden Fall versucht werden umzusetzen. Ich will auch da den Trainerstab nennen, der auch eine hervorragende Arbeit macht. Ich bekomme Teile des Scoutings mit. Also wer da für den Waldhof unterwegs ist, das nenne ich Herzblut. Alle Achtung, was da auf die Beine gestellt wird.
Sehr gut. Dann kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik, die drei Fragezeichen. Und wir fangen an mit unserem Top der Woche. Ja, Martin, wir haben den spielerisch dürftigen Auftritt gegen Wiesbaden schon ein bisschen angerissen. Aber es gab ein absolutes Highlight. Ich würde sogar so weit gehen, da wehten so leichte Champions-League-Vibes durchs Karl-Benz-Stadion. Also das 1:1 hat Niklas Schipnowski erzielt. Die Vorarbeit war von Adrian Fein. Und er hat einen Heber hinter die Kette gespielt. Der war wirklich technisch herausragend. Dann hat Schipnowski den Ball genauso großartig angenommen und reingemacht. Was hast du gedacht, als du das Tor gesehen hast?
Ja, das ist erstmal Atemstillstand. Also unglaublich, weil man in dem Moment denkt, was ist da gerade passiert? Ja, also das ist tatsächlich, als wenn es jetzt irgendwie gerade einen Sternenregen irgendwie gehagelt hat. Also unglaublich.
Zumal sie ja vorher so schlecht gespielt hatten und dann kam auf einmal dieses Tor.
Also das kam aus dem Nichts, wenn man so möchte. Aber wenn es gewollt war, und das würde ich dem Adrian jetzt auch mal so wünschen, dass es so war, genial gemacht. Also aber wie du es auch schon sagst, Schipnowski, die Ballannahme schon 1A, den muss er ja erstmal auch so runtertropfend annehmen und dann versenken. Also Ausführung und letztendlich Tor, super.
Wie Toni Kroos auf Vinicius Junior, sagen wir jetzt mal.
Da war schon ein Hauch dabei, für Drittliga-Verhältnisse überragend, ja.
Gut, kommen wir zum Flop der Woche. Ja, oft liegen Top und Flop ja relativ nah beieinander und auch in diesem Fall ist es so, es gab dieses tolle Tor, aber es gab auch wieder viel fußballerisches Stückwerk, muss man sagen, was der SV Waldhof angeboten hat. Und auch wenn die Punktebilanz von Bernhard Rares 14 von 21 möglichen Punkten geholt, natürlich super ist, aber so richtig der Rares-Stil, den hat er noch nicht durchbekommen. Glaubst du, dass das ein wenig an der Zusammensetzung im Mittelfeld liegt?
Ja, bin ich tatsächlich der Meinung. Da hat es ja schon unter Antwerpen gekrankt und diese Problematik hat Trares noch nicht so wirklich in den Griff bekommen. Er hat zwar dann mit Zietan gegen Erzgebirge Aue nochmal einen Spieler aus dem Ärmel gezogen, das war vom Feinsten, aber gerade die Sechserposition finde ich ziemlich verwaist seit Russo und Fridolin Wagner. Kann ich bis heute nicht nachvollziehen, warum solche Größen aus so einer Mannschaft rausgenommen werden oder rausgenommen wurden. Jetzt mühen wir uns da ab, auf dieser Position gutes Spielermaterial oder gute Spieler zu finden. Und Riegmann hatte gute Phasen und auch Zietan, wie gesagt, das letzte Mal. Aber ich glaube, da muss eine gewisse Regelmäßigkeit oder, wie soll ich sagen, Konstanz noch reinkommen. Aber die Position ist leider, wie du es auch schon sagst, verwaist.
Und wenn wir über Adrian Fein reden, muss man ja auch immer sagen, er hat diesen Geniestreich geliefert bei dem Tor. Aber sonst ist da auch noch viel Luft nach oben. Ich finde vor allem in der Arbeit gegen den Ball.
So ist es. Da kannst du den Kobylanski aber auch mit dazu nehmen. Er ist mit der läuferischen Sachen, Martin wird es mir verzeihen, ich kenne ihn persönlich, nicht so hat, aber er ist halt brutal gefährlich bei Standards. Den brauchen wir wirklich. Er hat den feinen Fuß und Adrian hat noch nicht das gezeigt, was man eigentlich von ihm erwartet. Es wurde geschrieben, dass er ja bei Bayern München war und dort ja eigentlich sein Talent gezeigt hat. Ich fand ihn aber auch in Verl stark. Also das muss man halt auch sehen. Aber ja, ich glaube, vielleicht braucht er die Zeit.
Gut, kommen wir zum Kuriosum der Woche. Ja, wenn ich schon mal einen Sachverständigen für Waldhof-Historie hier habe, würde ich gerne mit dir noch kurz über das 300. Spiel von Marcel Segert reden gegen Erzgebirge Aue. Ist ja jetzt auch schon wieder gut eine Woche vorbei. Du hast bei uns in einem Video, was bei uns veröffentlicht wurde, hast du ein Grußwort an ihn gerichtet und hast gesagt, er hätte jetzt das Zeug, der 8. Ehrenspielführer des SV Waldhof zu werden. Da stellt sich natürlich erstmal die Frage, wer sind denn die 7 anderen? Also mir fallen sofort ein Günter Sebert oder ein Dickieser und dann wird es bei mir schon dünn.
Echt? Oh, ja. Okay. Also soll ich dir jetzt die anderen sagen?
Ja. Gut.
Also wir haben zuerst mal noch den Peter Strauch, der in den Gründerjahren des SV Waldhof sehr aktiv war. Der in den noch bis fast in die 20er Jahre sogar gespielt hat, also eine lange Karriere hatte. Das war unser erster Ehrenspielführer. Dann hatten wir den Heinrich Schwärzel, zu dem alle nur Schwärzelsbock gesagt haben, der sogar mit dem Strauch noch auf dem Platz stand, also auch in den 10er und 20er Jahren. Da hat sich der Verein damals leichter getan, Ehrenspielführer zu ernennen, wenn man jetzt sieht, über wie viele Jahrzehnte hinweg nur 7 Ehrenspielführer vergeben wurden. Der dritte nämlich stammte auch aus den 20er und 30er Jahren. Das war ein gewisser George Liddy, also Georg Liddy, der eigentlich mehr dafür bekannt war, dass er als Spielausschussvorsitzender oder jemand, der um den Waldhof herum viel organisiert hat, diese Tätigkeit und diese Ehre bekommen hatte. Und es dauerte dann bis in die 50er Jahre, bis dann mit Fritz Rössling, der 4. Ehrenspielführer, der auch lange Kapitän war beim Waldhof, geehrt wurde. Und mit ihm zusammen hat dann auch noch Rolf Lederer gespielt. Er war in den 60er Jahren bis 1971 Spieler beim Waldhof, auch Kapitän und war dann der 5. Ehrenspielführer. Und die anderen beiden, die hattest du ja schon erwähnt, mit Günter Sebert und Roland Dickieser bis zur Nummer 7.
Da war dann halt eine lange Zeit dazwischen.
Ja, der Roland Dickieser hat 1993 diese Ehrenspielführerbinde oder beziehungsweise Auszeichnung bekommen. Das war mit seinem Karriereende.
Was ist denn überhaupt das Kriterium dafür, Ehrenspielführer beim SV Waldhof zu werden?
Ich hatte mich diesbezüglich kürzlich mal mit dem Präsident des Ehren- und Ältestenrat unterhalten und der meinte, man müsse mindestens Spielführer gewesen sein bei der Mannschaft. Was mich ein bisschen verwundert hat, weil ich hatte einen heimlichen Favoriten noch, der unbedingt auch hätte Ehrenspielführer werden müssen. Das ist Klaus Sinn, der so viele Ämter und auch viel für den Waldhof gemacht hat. Er hätte es mindestens verdient gehabt. Aber da wurde ich dann berichtigt, er sei ja kein Mannschaftskapitän gewesen.
Ah, okay. Und im Zusammenhang mit Cellos 300. Spiel haben wir auch kurz telefoniert gehabt, weil es gibt da unterschiedliche Zahlen, wer eigentlich der Rekordspieler vom SV Waldhof ist. Kannst du da mal für Aufklärung sorgen?
Da ich ja auch eng mit Wiki Waldhof, der Enzyklopädie des SV Waldhof, zusammenarbeite und auch natürlich mich als Hobbyhistoriker für den Waldhof da beschäftigt habe, kann man ganz klar sagen, dass Günter Sebert mit 692 Spielen, aber eigentlich auch weit über 700, wenn man noch viele Testspiele dazu nimmt, an der Spitze steht und wird, glaube ich, auch niemand einholen. Zwischen 1967 und 87, 20 Jahre als Waldhöfer Urgestein, uneinholbar.
Das schafft keiner, ne?
Das schafft keiner. Ich hatte übrigens jetzt nur kurz Anekdote am Rande. Am Sonntag, also gestern, die Ehre, beim 95. Geburtstag von Carla Spargerer dabei gewesen zu sein. Und ihr Lieblingsspieler Günter Sebert war natürlich da auch zugegen.
Oh, das ist aber schön.
Ja, da war eine schöne Feier. Aber dann geht's weiter mit Roland Dickieser. Da habe ich die genaue Zahl nicht im Kopf, aber wir sprechen hier so um die 450, 470 Spiele. Die hat er sicher gemacht, aber In vielen Zeitschriften wird immer Dickieser vor Seebert geführt, was allerdings schon nicht sein kann, weil er nur 15 Jahre, aber auch 15 Jahre ist natürlich eine stolze Zahl, für den Waldhof gespielt hat zwischen 1978 und 1993. Und also liegt er eindeutig auf dem zweiten Platz. Und dann kommen wir schon zu Platz 3 und 4. Das habe ich jetzt nicht nachgerechnet, aber Kalle Bührer, Wolfgang Böhni, die dürften sich etwa auf so einer Ebene beschäftigen. Immerhin hat Kalle Bührer auch 11 Jahre in der ersten Mannschaft gespielt und war der eine neben Dickieser und Zimmermann der einzige Spieler, der die komplette Bundesliga für den Waldhof absolviert hat.
Glaube ich, jetzt gerade 65 geworden. Dann nochmal herzlichen Glückwunsch.
Ja, von mir auch, Kalle.
Da muss also, wenn man sich überlegt, auch Dickieser wird für Cello eigentlich auch 470, dann müsste er schon so lange spielen wie Lothar Matthäus. Da müsste er halt schon so bis 40 spielen. Das gibt's heutzutage eigentlich nicht. Wenn er Torwart wäre, würde ich sagen,
Ich würde es ihm wünschen, lieber Cello, aber ich glaube es nicht. Aber wenn er den Kalle noch erreichen könnte, ja, also 350 wäre auch eine stolze Zahl.
Da ist er ja auch im Legendenstatus.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist er jetzt schon.
Ja, ist er jetzt schon. Ja, kommen wir zum Ausblick auf die kommenden Wochen. Wir haben es jetzt schon mehrfach angesprochen. Es stehen Münchner Wochen oder bayerische Wochen an. Am Sonntag spielen sie in Unterhaching und am Samstag drauf bei 1860 an der Grünwalder Straße. Beide Vereine liegen momentan hinter dem SV Waldhof. Unterhaching ist Vorletzter und 1860 ist 14. Fangen wir mal mit Haching an. Das ist eigentlich eine Aufgabe, wo der SV Waldhof punkten könnte, sollte. Beim Vorletzten, wenn man den Abstand nach unten halten will?
Sollte man sagen, aber wir haben wieder die blöde Konstellation, dass beide Münchner Vereine unter dem SV Waldhof stehen. Und das sind meistens immer schlechte Vorzeichen, weil Clubs, die hinter uns stehen, meistens gegen uns punkten. Und wenn Haching eh Vorletzter ist, die haben eine eigene Dynamik, die entwickeln in ihrem kleinen Stadion. Es sind nie schöne Spiele gewesen, an die ich mich da erinnere. Ich wäre zum Stand heute mit einem Unentschieden dort zufrieden. Also es wird auf jeden Fall sehr schwer.
Gut, und 60 haben jetzt am Wochenende, sind sie in Cottbus unter die Räder geraten, 1-5. Das ist ja auch so ein Verein, die haben ja auch schon seit Jahren Ambitionen, ganz woanders zu spielen und landen gerne mal im Abstiegskampf. So ist es auch diese Saison wieder. Was glaubst du? Ich meine, die Stimmung da ist natürlich ganz anders als in Haching.
Das ist richtig. Also da treffen natürlich dann schon zwei tolle Traditionsvereine aufeinander. Ich befürchte nur, dass bis zu dem Spiel gegen uns mindestens der Trainerwechsel stattgefunden hat, weil man kennt ja die Situation in München, da sind Trainer Ben Geschleudersitze und ich glaube, mit einem neuen Trainer wird es dort nochmal ganz schwer. Also da wage ich fast keinen Tipp, wäre aber auch froh, wenn wir dort einen Punkt holen.
Ja, du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, du tippst schlecht und nicht gerne, aber da kommst du jetzt hier nicht raus. Fangen wir mal an mit dem Unterhaching-Spiel.
Wenn wir uns da wieder auf unsere Abwehr verlassen können, wäre ich schon mit dem 0-0 zufrieden.
Da tippe ich mal 2-1 für Waldhof. Und dann 60?
Ja, auch da wieder Tagesform. Vielleicht nehmen wir irgendwie was mit. Man darf ja auch sagen, Bernhard Trares kommt ja aus München oder war ja lange bei den 60ern. Du motivierst mich jetzt fast zu einem knappen Auswärtssieg, aber...
Bei den Löwen.
Bei den Löwen, ja. Würde ich mal auf ein 1-0 tippen.
1-0 für Waldhof.
Ja, ich bin jetzt mal mutig, obwohl das nicht meine Art ist normalerweise.
Gut, da tippe ich dann mal 2-2. Dann haben wir das einmal Sieg, einmal unentschieden, haben wir das halbwegs ausgeglichen. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Das war sehr nett und sehr interessant heute. Das war's auch schon wieder mit der heutigen Ausgabe. Und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast@mannheimer-morgen.de und folgt uns auf Facebook oder Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Der Mannheimer Morgen bietet auch einige andere äußerst hörenswerte Podcasts an. Den Adlercheck, Mensch Mannheim, den Klimapodcast 68 Grad, unseren tollen Nachrufe-Podcast Weiterleben, der schon mit dem Theodor-Wolf-Preis ausgezeichnet worden ist, und bald auch wieder unseren Crime-Podcast Verbrechen im Quadrat. Hört mal rein. Dieser Podcast wurde wieder produziert von unserem Produzentenguru Micha Krumpe. Wir melden uns wieder am 13. November nach dem Spiel bei 1860 München. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht's gut, Alex Müller.
Ein Podcast des Mannheimer Morgen.